Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wissen Sie, seit 1974 sagt mir Herr Rath, dass wir nach Bremen kommen, alle Jahre wieder, um diesen Dienst zu tun. Und kalkulieren Sie jetzt, wie alt ich geworden bin inzwischen. Da haben Sie ein bisschen Mathematik zu machen. Also das Thema für heute Morgen ist das Thema die Grundregeln christlichen Wachstums anhand der Charakterbildung von Saul und Salomo. Nun, was ich tun will, ist, ich spreche über Salomo heute Morgen, ich kann nicht über Saul, sonst... Wenn ich 5 Stunden gesprochen habe, dann das Mittagessen wird verbrannt so eine Asche in Ihrem Ofen, nicht wahr? Das wird nicht gut sein. Alle werden unruhig. Und man wird meinen, dass man den Geruch riecht hier in der Kirche, nicht wahr? Von dem, was in der Küche geschieht. Und deshalb mache ich die Charakterbildung von Salomo. Ich weiß es nicht, wenn die Leute Probleme haben heute, schicken sie sie nicht mehr zum Pfarrer, sie schicken sie zum Psychiater. Und wenn man eine Stellung haben will in der Schweiz, muss man nur sich anbieten als Psychiater. Wenn man Psychiater ist, vergisst die Fremdenpolizei alle Regeln und heißt sie willkommen mit beiden Händen. Der Psychiater ist gesucht. Und überlegen Sie, wir haben Probleme mit Drogen, wir haben Probleme mit Kriminalität und der Jugend. Und weit und breit wird ins Land posaunt, dass Problemkinder aus Problemfamilien kommen. Und sicher ist es wahr, zu einem großen Teil. Aber es ist nicht immer der Fall. Wir haben in Amerika, wo ich 4 Monate war dieses Jahr, haben wir einen Mann dort, der Nobelpreisträger ist. Und er ist einer der aktivsten Materialisten des Landes, der großen Einfluss hat auf das Schulwesen. Wissen Sie was? Er stammt aus christlicher Familie. Und ist ein erbitterter Feind des Christentums. Er sagt, das Leben ist Chemie groß geschrieben. Ich bin nur ein Kolben, nicht wahr? Wo chemische Reaktionen stattfinden. Das ist sein Bild von dem Menschtum. Und er kommt ausgerechnet aus einer sehr lieben, frommen Familie. Also man kann nicht immer sagen, dass Problemkinder aus Problemfamilien kommen. Ab und zu ist es sicher der Fall. Aber andere Faktoren spielen eine ziemlich große Rolle. Und wir müssen diese anderen Faktoren, einige davon, angucken heute Morgen, um zu sehen, wie Salomo dazu kam, der weiseste Mann auf Erden zu sein. Er hatte eine ganz große Weisheit. Als diese beiden Huren zu ihm kamen und die beiden hatten fast zur gleichen Zeit ein Bub bekommen, ein Baby, und die eine Frau durch Nachlässigkeit im Bett in der Nacht hat sie auf das Kind gelegt und es erstickt. Und sie fand das tote Kind vor am nächsten Morgen. Und da legte sie das tote Kind in die Arme der anderen Mutter und nahm das lebendige Kind und sagte, es sei ihr Kind. Und sie kamen beide zu Salomo. Die eine hat gesagt, das ist mein Kind. Und die andere hat gesagt, nein, es ist mein Kind. Und Zeugen waren nicht vorhanden. Was soll der arme Mann sagen? Der war noch jung. Wenn Frauen zu einem kommen und ein paar Tränlein vergießen, nicht wahr? Dann ist jeder Mann aufgewickelt. Er weiß nicht, was er tun soll. Aber er hat gleich gewusst. Er sagt, hol mir ein Schwert. Und dann sagt er zu seinen Dienern, teilt das Kind durch die Mitte und die eine Mutter hat die eine Hälfte und die andere Mutter die andere Hälfte. So eine Weisheit, die Herzen der Leute zu erfahren und nicht auf ihre Worte zu hören, war so, dass seine Berühmtheit erscholl durch das ganze Land. Nun, die wirkliche Mutter sagt, nee, gib ihr das ganze Kind, töte es nicht. Denn eine Mutter liebt ihr Kind, nicht wahr? Bis sie ihr Kind im Mutterleib tötet. Und dann fragt man, wo die Liebe endet oder beginnt. Nun, ich lese Ihnen vor etwas über Salomo, denn es ist nicht so, dass ich 5 Stunden Zeit habe heute Morgen. Ich muss nur ein Auge halten auf meine Frau. Und wenn ich sehe, dass sie anfängt zu beten, dann weiß ich, dass meine Zeit hin ist und dass ich aufhören muss. Ja? Gut, es ist im 1. Buch der Könige, Kapitel 9. Als Salomo den Bau des Tempels Jahwes und des königlichen Palastes zu Ende geführt hatte, sowie jeglichen Plan, den er sonst auszuführen wünschte und Lust hatte, da geschah es, dass Jahwe dem Salomo zum zweiten Mal erschien. Gott erschien ihm 2-mal, hier ist das 2. Mal. So wie er ihm in Gibeon erschienen war. Und Jahwe sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen, das du an mich gerichtet hast, gehört. Und ich habe diesen Tempel, den du erbaut hast, geweiht, indem ich meinen Namen für alle Zeiten dorthin belasse. Auch meine Augen und mein Herz sollen immer da dort weilen. Weil du nun deinerseits vor meinem Angesicht wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, merken wir das, wie dein Vater David gewandelt ist, in Herzenseinfalt und Rechtschaffenheit, so dass du alles tust, was ich dich geheißen habe, meine Satzungen und Vorschriften befolgst. Nun stimmt das, wie dein Vater David gewandelt ist. Denn David, als er Joab in den Krieg schickte und selber zu Hause sich vergnügte, hat eine Frau gesehen namens Bathseba, die sich gewaschen hatte im Hof unten, und er fragte seine Diener, wer ist diese schöne Frau? Sie kamen zurück und sie sagten, das ist die Frau von dem Uriah, dem Hethiter. Also, die sagten ihm, sie gehört einem anderen. Trotzdem ließ sie kommen und beging Ehebruch mit ihr, und sie bekam von ihm ein Kind. Nun, Ehebrecher werden in das Reich Gottes nicht hineinkommen, sagt die Heilige Schrift, mehrmals. Und da sieht man, was Gott dazu denkt. Er sagt, David wandelte vor mir in meinen Wegen. Wie kann Gott sowas sagen? Das Geheimnis ist, dass wenn Gott die Sünden austilgt und vergibt, sind sie vergessen. Und wir vergessen sehr oft, auch wenn wir Christen sind, dass wenn eine Sünde gegen uns vergeben worden ist, im Namen Gottes, dann ist sie vergeben und Gott sieht sie nicht mehr. Also wenn Sie Sachen auf dem Gewissen haben, liebe Freunde, die Sie in Ordnung gebracht haben mit Gott, sind sie vergeben. Das ist das Wesen des Evangeliums. Und Gott, wenn er von David spricht, sagte, er wandelte vor mir. Die Vergebung der Sünden ist eine ganz große Wirklichkeit, auch psychiatrisch gesehen. Denn wenn eine Sünde auf uns lastet, sind wir nicht hell und transparent, wie wir sein sollten. Denn es heißt in Psalm 51, dass unsere Sünden weggewaschen werden, und obwohl sie so rot wären wie Blut, sollen sie weiß werden wie Schnee. Also nicht irgendein Schatten von Blut da drin. Das ist das Wesen der Vergebung der Sünden, die uns weiß und leuchtend macht vor Christus und vor uns selber, vor unserem eigenen Gewissen. Es ist sehr wichtig, das zu bedenken. Besonders in Bezug auf das Problemkind, das hätte werden sollen, Salomo. Denn Salomo sah all das, was sein Vater getan hatte, sehr klar. Denn sein Freund, Salomos Freund, war Sabud. Der war der Sohn von Nathan, dem Propheten. Nathan, der Prophet, war der Prophet, zu ihm kam und sagte, du bist der Mann. Du hast das einzige Schäflein genommen von Uriah dem Hethiter und für deine eigenen Lüste hast du sie genommen und dann auf gemeinste Art und Weise hast du ihren Mann töten lassen im Krieg. Du hast gesagt, schick ihn an die Front, wo am heftigsten gekämpft wird und dann zieht euch von ihm zurück, dass sie kommen und ihn töten. Und das haben sie auch getan. Also er war ein Ehebrecher und er war ein Mörder. Und der Mord Davids war ein Mord der gemeinsten Art. Der hielt Uriah da, der ließ ihn kommen von der Front, als er hörte, dass seine Frau von David schwanger geworden war, ließ er den Mann von der Front kommen und gab ihm viel zu trinken, dass er betrunken werden sollte und sagte, jetzt geh heim und schlaf das aus, bis du fähig bist wieder für den Dienst des Herrn. Und der gute Mann, obwohl er halb betrunken war, ging nicht. Er sagt, nein, wie sollen die Diener des Herrn auf dem Feld sein und in Zelten liegen und ich zu Hause mit meiner Frau, das mache ich nicht. Und er blieb da. Und natürlich, in einem orientalischen Hof hat jeder gewusst, was der andere tat. Nicht wahr? Das sind die Leute, die Privatleben führen, aber ehe sie in ein Zimmer gingen, gucken sie durchs Schlüsselloch, um sich zu orientieren, nicht wahr? Ob er sicher rein ist. So ist die Idee vom Privatleben, so war es auch dort. Und die Diener kamen zu ihm und sagten also, der Uriah ist nicht nach Hause gegangen. Du kannst deine Sünde nicht zudecken. David war ein Mann, der sündigte und dann versuchte zuzudecken. Er holte den Mann, dass alle Leute denken, dass die Frau von ihrem eigenen Mann schwanger geworden ist. Ein direkter Versuch zu sündigen und dann zuzudecken. Nun, wir können hier sitzen, schön am Sonntagmorgen und sagen, ja, was ist das für Gemeinheit? Aber was tun wir mit unseren Sünden? Die Frage ist die, ich habe sehr viel getan, wovor ich mich schäme. Aber was ich probiere, wenn ich merke, dass ich mich schäme, ist es vor Gott zu bringen und es bewusst unter das Blut Jesu zu bringen, dass auch die rote Sünde, die schlimmste Sünde, weiß wird wie Schnee. Und wenn das der Fall ist, sagt Gott, er gedenkt diese Sünden nicht mehr. Die sind in dem ewigen Gedächtnis Gottes, ewigen Bewusstsein Gottes ausgetilgt. Das ist das Schöne der Vergebung in der christlichen Botschaft, dass die Vergebung absolut ist. Da gibt es keine halben Werte. Nun, wenn ein Mensch wirklich absolut freigemacht wird von der Schuld der Sünde auf diese Art und Weise durch die Vergebung des Blutes Jesu, dann wird dieser Mensch anders. Denn wenn wir im Unterbewusstsein allerlei herumzirkulieren haben, was nicht in Ordnung ist mit Gott, wirkt das sich aus in unserem ganzen Leben. Ich weiß es nicht, ich beobachte Kinder sehr gern. Ich habe Kinder gern, besonders wenn sie klein sind und unschuldig sind, nicht wenn sie so verwöhnt sind und eklig geworden sind, nicht wahr? Das nicht. Aber die Kleinkinder liebe ich. Man hat einen Spruch, der, ich kann es nur Englisch sagen, weil es sich reimt, es ist ein Gedicht. Und es heißt, Childhood's cloudless brow. Also die wolkenlose, das ist Gedicht, die wolkenlose Stirn eines jungen Buben ist doch was Schönes. Nicht wahr? Und das hat David verloren, indem er das tat, solche Gemeinheiten. Nun, die Bedingungen waren alle da, dass Salomo zu einem Problemkind wird. Denn sein Vater war doch der Leiter der Religion Jahwes in Israel. Er war der Mann, der, nicht wahr, führend war. Er war der König, gesalbt von Gott zum Königtum. Und Salomo sah das. Und wenn er es nicht gesehen hatte, weil er nachher kam, er kam durch Bathseba auch, Bathseba war seine Mutter, wenn er es nicht gewusst hätte, hätte sein Freund zu ihm gesagt. Sein Freund war Sabud, wie ich sagte, der Sohn von Nathan. Er wird das gewusst haben, was sein Vater tat, und es David gesagt haben. Nun, warum ist Salomo zu einer ganz großen Ausnahme geworden in dieser richtigen Psychiatrie, dass wenn ein Kind in der Spannung zu Hause erzogen wird, dass der Vater allerlei tut, was der Mutter gegenüber untreu ist und auch Gott gegenüber untreu ist, wie ist es, dass er nicht davon komisch wurde? Also schwierig, problemhaft. Also ich glaube, dass die Antwort ist, was die Psychiatrie nicht kennt, der absoluten Vergebung der Sünden durch Gott. Und wenn er uns absolut vergeben hat durch das Blut, dass wir weiß sind wie Schnee, wird Salomo das gesehen haben. Er wird, ich lese es Ihnen vor, es ist ein ganz schönes Wort, hören Sie mal zu. Die Worte der Bibel sind am besten direkt vorgelesen, dass man es ganz genau macht. Sagt er David, erbarm du dich meiner, o Gott, der du barmherzig und gnädig bist, nach dem Übermaß deiner Gnade, lösche aus meine Schuld. Bis auf den Grund wasche ab meine Missetat. Von meiner Sünde mache mich rein. Denn meine Bosheit erkenne ich wohl. Das ist ein Leitsatz hier in diesem Psalm. Dass man es einsieht, dass man so ist, wie Gott von uns denkt, dass wir sündhaft sind. Ich habe gesündigt an dir allein, was böse vor dir, ich hab's getan. Nun erweisest du dich in deinem Urteil gerecht. Und Recht behalten hast du in deinem Gerichte. Siehe, ich bin geboren in Schuld. Ich war schon in Sünde, als mich die Mutter empfangen. Doch siehe, du hast gefallen an der Wahrheit des Herzens. Auch in Sünde, wenn wir falsch getan haben und schuldig sind. Was Gott sucht, ist Wahrheit des Herzens, dass man zugibt. Dass man sagt, dein Urteil, obwohl es mich betrifft und mich verurteilt, dein Urteil ist recht. Dass man ein aufrichtiges Herz hat, sich selbst gegenüber, ist das die Maßgabe von der Erziehung Gottes für jeden, der Christ sein will. Also obwohl du mich schuldig sprichst, dein Gericht ist gerecht. Die Wahrheit im Herzen, auch im sündigen Herzen. Wenn wir das tun, dann sind wir auf dem Wege, erzogen zu werden von Gott. Denn siehe, du hast gefallen an der Wahrheit des Herzens. Lehre mich deine Geheimnisse der Weisheit. Wahrheit des Herzens ist ein Geheimnis der Weisheit. Ich sagen kann, ja, es war falsch. Ich spreche mich selbst schuldig. Wenn du mich verdammst zur Hölle, du hast recht, habe ich verdient. Wenn man so mit Menschen redet und Verhandlungen macht und all diese Dinge, was man im Leben tut, und dass der Gegenüber sieht, dass man sich selbst gegenüber gerecht ist, das ist ein ganz großer Fortschritt in dem Verhältnis von einem Menschen zum anderen. Ein ganz großer Fortschritt. Wenn Sie das merken, dass man unbefangen ist sich selbst gegenüber, wenn ich das sagen kann. Die Wahrheit des Herzens sucht man bei Gott auch in einem Sünder. Wenn Sie Probleme haben mit der Sünde und Seelsorge brauchen, brauchen Sie nur dies zu bedenken, dass wenn das Herz wahrhaftig ist, Gott gegenüber und ihn erkennt, dass das der erste Schritt ist, die Weisheit Gottes zu bekommen. Das ist der erste Schritt. Besprenge mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, und ich werde weißer als Schnee. Lass mich vernehmen Freude und Wonne, und mein zerschlagen Gebein wird frohlocken. Denn die Sünde und die Schuld macht es, dass wir ein zerschlagenes Bein haben, nicht wahr? Also, dass wir ganz kaputt sind und gekriegt sind. Denn wir haben nicht die Kraft, die wir haben sollten. Wir sind schuldig. Und schuldige Menschen gucken ganz anders als Unschuldige, nicht wahr? Stimmt's oder stimmt's nicht? Ab und zu. Es gibt die ganz Gerissenen, die unschuldig gucken, wenn die schuldig sind. Aber das muss man auch ein bisschen durchblicken können. Die Besten sind die Damen, die das tun können. Sie können das. Sie sehen durch. Die haben Röntgenstrahlenaugen. Sie sehen ganz durch, durch alles, was zudeckt. Meine Schwester, ich habe drei Schwestern, die mittelste, sie sagte zu mir eines Tages, eins musst du lernen. A woman knows, hat sie immer gesagt. Sie hat sich als junges Mädchen mit 11, 10 Jahren hat sie sich bekehrt. Und dann ist sie auf andere Wege gekommen. Aber das hat sie mir gesagt, das habe ich nie vergessen. Das stimmt auch. Ich bin jetzt 40 Jahre, ich darf nicht 40 Jahre sagen, sonst fangen Sie an, das Alter meiner Frau zu kalkulieren. Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht fair, das darf man nicht tun. Aber wir sind einige Jahre verheiratet und das habe ich gelernt. Meine Frau kann mich angucken und ich weiß, a woman knows, eine Frau weiß, das stimmt. Also alles Ausreden hilft nichts, besonders wenn ein Mann probiert es zu tun, nicht wahr? Ich kann es nicht, nicht wie eine Frau. Stimmt oder stimmt es nicht? Nun, hier ist es so mit Salomo. Er hat all das gesehen von seinem Vater. Er wusste, dass sein Vater der Leiter war, in der jüdischen Religion von damals war. Und er wusste, dass sein Vater ein Ehebrecher war, dass er das zweite Kind aus diesem Verhältnis war. Und er wusste, dass David dann den Mann von Bathsheba, die er gestohlen hatte, er wusste, dass David ihn getötet hatte. Das wusste er alles. Nun, wie soll ein Kind mit so einem Problem fertig werden? Hier ist das Vorbild in der Familie, das so gar kein Vorbild war. Wie soll ein Kind werden? Was ist das für ein Problem, für ein Kind, das zu ordnen? Die meisten können es nicht, natürlich. Aber Salomo wurde damit fertig, weil er, glaube ich, das gesehen hatte, was wir gesehen haben in Psalm 51. Er sah, wie sein Vater durch die Vergebung Jahwes ganz anders wurde. Das ist auch ein wunderbares Bild. Wasch mich rein wie Schnee, dass ich werde weißer wie Schnee. Wende ab von meinen Sünden dein Angesicht und tilge alle meine Frevel. Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott, und einen festen Geist erwecke mir neu. Nun, wenn unsere Kinder immer wieder sehen, dass Gott in uns, die wir die Eltern sind und Christen sind, einen neuen Geist erweckt. Das lässt sie denken. Ich weiß, unser ältester Sohn, Oliver, war ein bisschen heftig, wie sein Vater, nicht wahr? Armer Bub. Und eines Tages kam das Mädchen, die Tochter, seine Schwester rein und irgendwie in einer Kampelei haben sie sich gekratzt. Also irgendwie nicht, also aus Versehen ist das geschehen. Nun ein kleines Mädchen. Sie sieht, das ist ihre Gelegenheit, nicht wahr? Und sie schmiert sich voller Blut über das ganze Gesicht, das aussah, als ob man ihr die Nase abgeschnitten hätte. Und ein Mädchen kann das sehr gut machen, nicht wahr? Und sie kam so rein, so kläglich, voller Blut rein zu uns. Und ich sagte, wer hat denn das gemacht? Und sie hat kein Wort gesagt. Punkt Nummer eins. So habe ich gesagt, was ich sage, lass mal gucken, was da los ist. Wer hat's gemacht? Kein Wort. Da sagt sie, war's Oliver? Kein Wort. Und ich dachte, also allerhand, nicht wahr? Allerhand, sie verrät ihren Bruder nicht, sie petzt nicht. Und da habe ich kurzerhand den Buben genommen und über das Knie gelegt. Und ich habe eine gute Hand und gute Muskeln hier, nicht wahr? Und ich habe ihn, wie man sagt im Englischen, paddled, also verwichst. Und er hat geschrien. Sonst hat er nie geschrien. Er war sehr tapfer. Aber ich merkte, dass ich was Falsches tue an dem Geschrei. Und ich sagte, hör auf, sonst wichse ich noch mehr. Nun, das hat gewirkt. Und ich sagte zu ihm, ja, hast du es wirklich dann nicht getan? Und er sagt, nein, Daddy, ich habe es nicht getan. Und das klang nach Wahrheit. Da habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Da sagte ich ihm, Oliver, was soll ich tun? Ich habe dich jetzt verwichst und du hast es nicht getan. Nein, Daddy, ich habe es nicht getan. Ich sagte, also entwichsen kann ich dich nicht. Das geht nicht. Und da hat er zu mir gesagt, nein, das ist es. Ich sagte, Oliver, ich weiß, was wir tun. Ich habe Unrecht getan, bitte entschuldige mich. Aber durch Vorurteile, weil du ab und zu solche Dinge tun kannst, habe ich so prophylaktisch gewichst, nicht wahr? Und da hat er gesagt zu mir durch die Tränen, Daddy, es ist Hoffnung für dich. Nicht wahr? So ist es. Wenn wir wirklich aus sind nach Wahrheit und Wahrheit allein, was konnte ich tun? Ich musste mich vor dem Kind entschuldigen. Und das hat das Verhältnis sofort gut gemacht. Sofort, hat es mir nie schief genommen. Denn ich hatte denen beigebracht, dass wenn man sich entschuldigt, dann ist man entschuldigt. Und das hat Salomo gesehen in seinem Vater. Und das sollte die Welt, die uns beobachtet, alle Leute, die aus der Matthäusgemeinde kommen, wenn sie uns beobachten, sie sollen sehen an uns dieses Lichte eines Menschen, der Vergebung erfahren hat. Denn die Vergebung macht uns weiß wie Schnee. Und ich glaube, das hängt zusammen mit der Verklärung, von der die Evangelien berichten. Jesus wurde verklärt vor ihren Augen und seine Kleider wurden weiß wie Schnee. Und da hat er geredet dann mit Moses und Elia. Ich glaube, dass wenn ein Mensch wirklich weiß, dass Gottes Vergebung absolut ist im Blute Jesu, wenn er das weiß, dann wird er auch anders. Und ich glaube, dass es eine Ausstrahlung von einem Menschen gibt, der gütig geworden ist durch die Vergebung der Sünden. Ich kenne einen Pfarrer in Amerika, Und wenn man ihn sieht, auf die Kanzel geht, oder auf die Kanzel geht, sagt meine Frau, nicht wahr, man fühlt sich wohl, wenn er das Evangelium predigt. Denn er ist ein Mensch, der reingewaschen worden ist, weißer als Schnee, und er strahlt das aus. Nun, ich gebe nicht so sehr viel auf Gefühle in solche Dinge, nicht wahr? Dafür habe ich 50 Jahre im Labor gearbeitet. Aber man merkt das. Und Salomo ist davor behütet worden, Problemkind zu werden, weil er Psalm 51 in seinem Vater gesehen hat. Es ist nicht, dass wir Sünder sind, hält unsere Kinder ab vom Glauben. Es ist nicht gut, dass wir Sünder sind, das weiß ich. Aber wenn ein Kind sieht, dass ein Mensch das erfährt, auch sein Vater oder seine Mutter erfährt, dass bei jedem Fehler sie sich entschuldigen, weil sie Christen sind, merkt es ein Kind, und das kann ihn vor vielem bewahren. Dieser Nobelpreisträger in Amerika, wovon ich Ihnen sagte, ist Engländer eigentlich, aber er lebt dort draußen in Kalifornien. Und er klagt darüber, dass das ganze Christentum, das er zu Hause hatte, Heuchelei sei. Die reden von dem Evangelium, Vergebung der Sünden, und machen fröhlich weiter wie alle anderen Menschen. Und das ist, was ihn abstößt. Nicht so viel die Sünde, als die Tatsache, dass die Eltern nicht anders sind nach ihrer Entsündigung. Und sie werden finden, wenn sie mit ihren Kindern reden, ich denke oft, war ich wirklich so ein Vater, wie meine Kinder ab und zu sagen, wenn sie böse sind, nicht wahr? Meine Frau sagt, ja, sicher, das ist doch so. Aber wenn das der einzige Eindruck ist, der zurückbleibt, dann hat man in Eiform das Problemkind. Das wird immer wachsen später, bis das Kind nicht fertig wird mit all diesen Problemen und lehnt dann das ganze Christentum ab. Hier, hören Sie mal dieses zu. Deines Heiles Wonne schenke mir wieder. Deines Heiles Wonne schenke mir wieder. Er spricht zu Menschen, er spricht von sich selbst, der die Wonne des Heils gekannt hat. Wie lieben Leute, man sollte als eine wonnige Gemeinde bekannt werden. Übrigens, diese Wonne war ein Lieblingswort von meinem Schwiegervater, der jetzt einige Jahre beim Herrn ist. Deines Heiles Wonne schenke mir wieder, in willigem Geiste mache mich stark. Ist das nicht schön? In willigem Geiste mache mich stark. Und das ist für uns hier am Sonntagmorgen. In willigem Geiste, ich weiß es nicht, wenn ich war in einer sehr frommen Stadt, wo Sie gestern waren, in letzter Zeit, vor 3 Wochen. Und als ich fertig war mit einer schwierigen technischen Sache, kamen die Studenten auf mich losgestürzt. Sprachwort Entropie, Negentropie und solche Sachen, nicht wahr? Worüber die Physiker sich immer streiten, weil es sehr schwierig ist. Und ich stand da mit 95 Jahren, nicht wahr? Noch nicht ganz, aber ich bin auf dem Wege. Und kam ein Student auf mich zu und redete über den Entropiesatz bei Information. Da stand er da und redete in mein rechtes Ohr. Und der andere Student stand da und redete ins linke Ohr, und er hat von dem Entropiesatz geredet bei Thermodynamik. Beide zur gleichen Zeit, eins ins ein Ohr und eines ins andere Ohr. Und der andere wedelte ein Buch vor mir, dritte vor mir, wollte das meine Unterschrift haben. Ich sagte, ja, jede Unterschrift kostet vorneweg $1,000, dann ist gut. Und dann ist er verschwunden. Also ein Problem. Ein Problem hatte ich gelöst. Aber wissen Sie, wenn man das hat, das Gehirn ist schon gebaut, ein einheitliches Bild zu machen von dem, was ins rechte Auge geht und von dem, was ins linke Auge geht. Das Gehirn ist gebaut, das Bild zu vereinheitlichen, dass ich nicht zwei Bilder sehe, sondern nur eins. Aber das Ohr kann das noch nicht schaffen. Und wenn ich das bekomme, dann werde ich habe nicht deinen willigen Geist, dann werde ich unwillig. Denn ich meine, die Unverschämtheit, dass man zwei Probleme auf einmal durch ein Ohr und durch das andere Ohr löst, ist doch so unvernünftig. Ich denke oft, dass eine Ohrfeige die einzige Lösung ist. Aber heutzutage tut man das nicht, nicht wahr? Dann muss ich sagen, ich habe unter den Umständen keinen willigen Geist. Aber ich sollte es haben. Und da muss ich auch um Vergebung bitten, dass ich ab und zu ein bisschen pfeffrig werde. Früher, ehe ich weiß wurde, hatte ich einen roten Schnurrbart. Meine Frau sagt immer, dass das von den pfeffrigen Worten kommt, die über meinen Mund gehen. Ich weiß es nicht, ob es stimmt oder nicht, aber es ist ein bisschen Wahrheit dabei. Denn mein Vater hatte das Gleiche und er war genauso. Ja, errette mich vor dem Blut, o Gott meines Heils. Ja, an welches Blut wird er denken? Sicher an das Blut von Uriah. Man braucht nur gewisse Themen zu erwähnen in der heutigen Gesellschaft. Und dann all die Sünden, die vertreten sind in der Zuhörerschaft, kommen hoch und die Leute werden böse. Und er sagt, errette mich von dem. Errette mich von dem Blut. O Gott meines Heils. Und dein Herr, tue auf meine Lippen und mein Mund wird verkünden dein Lob. Also wenn ich dieses Problem, mit diesem Problem fertig werde, dann wirst du meine Lippen öffnen. Sonst ist es ein Krampf, wenn man bezeugen muss, was nicht wahr ist, nicht wahr? Ich denke oft, ich muss sehr viele Zeugnisse hören. Ich war vorneweg, wollen wir ein Zeugnis haben. Und ich denke sehr oft, es wäre besser, wenn Sie ein kleines Wörtlein dazwischen schieben würden. Falsches Zeugnis. Leider ist es so. Und dann wirst du meinen Mund öffnen. Das wird herauskommen wie die Frucht auf einem Baum. Sie ist so gebaut, um Frucht zu machen. Und so wird unsere Lippen die Frucht des Lobes Gottes ganz natürlich hervorbringen. Alle deine Opfer erfreuen dich nicht. Alle die Opfer erfreuen dich nicht. Wollte ich Brandopfer bringen, du nimmst sie nicht an. Mein Opfer ist ein reuiger Sinn und ein Herz voll Demut und Reue wirst du nicht verschmähen. Das rufe ich Ihnen allen zu. Dieses Wort. Mein Opfer ist ein reuiger Sinn. Mein Herz voll Demut und Reue wirst du nicht verschmähen. Wenn Sie das tun, das wird von Gott, der ein Gott der Wahrheit ist, nicht verschmäht werden. Und das ist das Wesen des Heils. Nun, Salomo hat das gesehen bei seinem Vater. Und das war das, was ihn errettete vom Problemkind werden. Denn sein Vater, der Leiter der Religion damals, ein Mörder und ein Ehebrecher unter schlimmen Umständen, auch mit dem Problem wurden Vater und Sohn fertig, durch einen reuigen Geist wirst du nicht verschmähen. Dass man sagt, es ist einfach Unrecht, was ich da getan habe. Vergib mir um deines eigenen Namens willen. Und dann kommt die Vergebung und der Beweis dafür ist, dass diese Vergebung ausstrahlt aus einem solchen Menschen wie Licht von der Sonne. Ich denke oft, was müssen die Jünger gedacht haben, als sie vor der Kreuzigung an die Verklärung dachten, wo seine Kleider, die Kleider Jesu, so weiß wurden wie Schnee, sehr, sehr weiß und strahlend. Die Engel werden beschrieben als die Leuchtenden, nicht wahr? Im Englischen heißt es the shining ones. Die Leuchtenden. Und wenn man bedenkt, dass all diese Wunden in seinen Händen und in seiner Seite und in seinen Füßen, die sind auch leuchtend geworden. in der Verklärung. Und eigentlich sind seine Wunden, die verklärt worden sind, die sind der Schlüssel gewesen zum Paradies Gottes. Denn damit kann er sich ausweisen als denjenigen, der das Heil der ganzen Welt gekauft hat mit seinen Wunden, mit seinem Blut und dass wir alles verherrlicht werden. Und so denke ich, dass die Wege Gottes in der Erziehung des Menschen die sind, dass alle Dinge, auch dieses böse Verhalten von David, dem Mann von Bathseba gegenüber und Bathseba selber, auch das kann zum Besten dienen, die Gott lieben. Nun, ich will nicht sagen, sündige, dass die Gnade herrlicher wird. Das will ich nicht sagen. Paulus hat sich auch sehr dagegen gewehrt. Aber die Tatsache ist, dass wenn ein Mensch an mir sieht, dass die Vergebung Gottes, wenn wir darum bitten, mit diesem reuigen Geist darum bitten, im Namen Jesu, absolut ist, und dass ein Mensch dadurch verherrlicht wird, dass er weiß wird wie Schnee und ausstrahlend wie Schnee. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Auch in dem Punkt kann auch die Sünde zur Ehre Gottes sein. Aber sie muss vergeben und weggetan werden durch das Blut Jesu. Das ist, was die Menschen wirklich anzieht. Was die Menschen abstößt, sind Christen, die die Vergebung Gottes nicht so ernst nehmen, dass sie dadurch neue Menschen werden. Das hat Salomo gerettet. Und ich glaube, es ist dieses der Inhalt von Psalm 51, der das getan hat. Denn er hatte als Freund Sabud, der hat ihm alle Details erzählt, denn sein Vater Nathan hat sehr darunter gelitten, dass er diesen schweren Dienst hatte an David, zu sagen, du bist der Mann. Er tat es sehr höflich und durch die Blume und redete von einem Mann, der Tausende von Schafen hat, aber als ein Wanderer, der Teufel, zu ihm kam, da zog er es vor, seine eigenen Schäflein zu schonen und nahm das einzige Schäflein von dem Hethiter, nicht wahr, und beging Ehebruch mit ihr. All das hat Nathans Sohn gesehen und gehört aus nächster Nähe. Und das Ergebnis war, dass diese beiden für die Entwicklung Salomos nachher sorgten und erlebten. Auch diese bösen Sachen können zur Ehre Gottes sein. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. In deiner Güte, o Herr, erweise dich gnädig an Zion. An Zion, an den Gläubigen. Lass neu erstehen Jerusalems Mauern. Das sind die Mauern, um die Stadt Gottes zu schützen vor den Feinden, die einbrechen wollen. Und der Feind war bei David eingebrochen und hat ihn zum Ehebruch verleitet. Also, dass wir dann geschützt werden durch die Engel Gottes, die uns bewahren vor Versuchung. Dann werden dir rechte Opfer gefallen, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Opfertiere legen auf deinen Altar. Aber nur, man kann Gott nur dienen und ihm Opfer bringen, wenn man dafür gesorgt hat, dass man entschuldigt ist, entsündigt worden ist. Und wenn das geschehen ist, dann ist jedes Opfer Gott willkommen. Aber sie können Gott nicht so abspeisen mit Sonntagsschuldienst oder sonst in die Kollekte Geld tun. Das können sie Gott nicht abspeisen dadurch. Das Erste ist, wenn sie ihm überhaupt dienen wollen, dafür sorgen, dass sie entsündigt worden sind. Und wenn das der Fall ist, dann ist der Charakter so erzogen worden, dass man bereit und fähig ist, Gott zu dienen, wie er es will. Lesen wir dann ein kleines Wort aus dem ersten Buch der Könige, 9, 1 bis 6. Erster Buch der Könige, 9 bis 6. Hier ist es. Als Salomo den Bau des Tempels Jahwes und des königlichen Palastes zu Ende geführt hatte, sowie jeglichen Plan, den er sonst auszuführen wünschte und Lust hatte, da geschah es, dass Jahwe dem Salomo zum zweiten Mal erschien, so wie er ihm in Gibeon erschienen war. Sie müssen bedenken, dass Gibeon die Höhe war, wo man nicht den Dienst Gottes tun durfte eigentlich, aber Gott hat das übersehen, gab keinen Tempel, wo sie hingehen konnten, deshalb gingen sie nach Gibeon. Aber auch da hat Gott ihm erschienen. Und Jahwe sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen, das du an mich gerichtet hast, gehört. Und ich habe diesen Tempel, den du erbaut hast, geweiht, indem ich meinen Namen für alle Zeiten dort belasse. Auch meine Augen und mein Herz sollen immer da dort weilen. Wenn du nun deinerseits vor meinem Angesicht wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, da haben wir darüber gesprochen, in Herzenseinfalt und Rechtschaffenheit, so komplett war die Vergebung Gottes David gegenüber, dass er das sagen kann. Dass du meine Satzungen und Vorschriften befolgst, so will ich den Thron deines Königtums über Israel für immer bestätigen, wie es in deinem Vater David gesichert habe, als ich sprach, nie soll es an dir, an einem Mann auf dem Thron Israels fehlen. Wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Kinder, indem ihr meine Gebote und Satzungen, die ich euch auferlegt habe, nicht haltet, sondern hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so werde ich Israel wegfegen von dem Boden, den ich ihnen geschenkt habe. Also, die Hauptsache bei der ganzen Bildung eines Menschen ist, wäre schön, wenn er ohne Sünde wäre. Das wäre schön. Aber leider sind wir hier 102% ausgeschlossen, nicht wahr? Das ging nicht, denn wir wären ausgeschlossen. Aber wenn die Sünde da ist in irgendeinem Herzen heute Morgen, kann man reiner gewaschen werden durch das Blut Jesu als vorher. Es ist unglaublich, aber das ist, was Gott tut. Und das ist die Botschaft, die frohe Botschaft für die Menschheit. Denn die Menschen sind alle Sünder, mehr oder weniger. Und Gottes Vergebung in Jesus ist absolut und komplett und macht uns zu total neuen Menschen. Und dadurch kommen andere Menschen zum Glauben. Dadurch. Nicht, dass wir einfach Vorbilder sind und all das, sondern dass wir keine Vorbilder waren. Und durch die Vergebung der Sünden gibt es die Reinigung, die uns weißer macht als Schnee. Vielen herzlichen Dank. Das ist alles, was ich sagen kann von Salomo heute Morgen. Der weiseste Mann auf Erden kam zu einem lebendigen Verhältnis zu seinem Gott, durch den Inhalt von Psalm 51. Vielen herzlichen Dank.